das siehst du auch hier, ich verspreche dir in die Hand, das werden die nächsten Schritte der AfD sein, dass christlicher Nationalismus hier eine größere Rolle spielt. Und das ist ja, also ich glaube, dass wir das viel zu lange unterschätzt haben. Das habe ich auch. Ich habe immer gedacht, ja, Religion spielt in Deutschland keine Rolle.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt.
Die USA am Turning Point. Bringt Kirks Tod ein Revival des Glaubens? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich muss jetzt heute mal eine Anmoderation aus dem Stegreif machen, während neben mir gerade der Rasen gemäht wird. Ich stehe auf dem Parkplatz in Florida, warte auf das Team, die gerade Kaffee kaufen, habe vor wenigen Minuten noch mit Sally Starken gesprochen, die Journalistin ist. Wir haben uns beide zufälligerweise auf der Memorial-Veranstaltung von Charlie Kirk getroffen und hatten danach das große Bedürfnis, uns zu unterhalten, und zwar über den Zustand der USA, über den Zustand dieses Landes, der Menschen, die in diesem Land leben, wie sich dieses Land anfühlt. Also eine Frechheit, dass jetzt hier einfach gemäht wird. Naja, wir müssen es machen. Und darüber haben wir jetzt 50 Minuten gesprochen. Und ich glaube, dass das, was man dort hört, ein sehr genaues Bild von der aktuellen Situation in den USA zeigen wird. So, und jetzt steige ich ins Auto und werde im Auto die Patreon-Werbung aufzeichnen. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche Folge mit Sally Starken und mir, Thilo Mischke.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 24. September 2025 um 19.30 Uhr.
So, Sally, du bist heute in Deutschland gelandet. Ich bin noch in den USA. Wir haben uns zufällig auf dem Memorial für Charlie Kirk getroffen.
Wo man sich so trifft heutzutage.
Und ich war, um ehrlich zu sein, auch ganz froh, jemanden zu treffen aus Deutschland, weil ich gar nicht wusste, wohin mit meinen Gefühlen, als ich da war. Und ich wusste gar nicht, wie ich das einzuordnen habe, und war ganz beruhigt, dass du auch große Schwierigkeiten hattest, irgendwie ruhig zu bleiben bei dem, was man dort gesehen hat. Vielleicht kannst du mir nochmal sagen, wie hast du zum Beispiel wahrgenommen, Donald Trump, der sagt, ich hasse meine Gegner. Also was macht es mit dir, wenn wir auf einer Trauerveranstaltung gemeinsam sind und du diesen Satz hörst?
Also ich muss sagen, es war ja erwartbar, dass das eine Wahlkampfveranstaltung wird und eher so eine Erweckung von einer Massenbewegung. Aber das so live mitzuerleben und dann im Publikum, also ich stand ja im Publikum auch den ganzen Tag, und ich bin ja auch quasi nicht über den Presseeingang rein, sondern über den normalen, wie alle anderen auch, und habe die ganze Zeit schon Gespräche mit Menschen entweder zugehört oder geführt und habe einfach ganz stark gemerkt, dass das für die Leute gar kein Widerspruch ist, auf so einer Trauerfeier zu sein, wo man weint und dann aber in einer Sekunde später wütend wird und irgendwie auf diese Wahlkampfsachen eingeht. Und für mich ist das immer so ein Gefühl von, dass ich mich umgucke und mich frage, wann sagt denn wer was? Wann sagt denn wer was, dass das komisch ist und dass das nicht passiert? Das ist super beängstigend, und das hat mich echt auch mit Bauchweh dagelassen, als ich mir das angehört habe und dann dieses Feuerwerk begann. Und also es ist ja alles auch so höchst überzogen, dass man sich einfach unwohl fühlt. Und darum war ich auch sehr froh, dich zu treffen da.
Ich habe mich so auch gefragt, so willst du doch auch nicht beerdigt werden, so möchtest du doch auch nicht, dass um dich getrauert wird. Das war ja eigentlich eine Show. Also ich hatte das Gefühl, das war so ein Popkonzert. Also so, die Leute haben irgendwie Chicken Wings gegessen, es gab so Schilder, die man hochhalten konnte, es gab Bands, die gespielt haben, und es gab so, eigentlich jeder Redner hat erst über sich gesprochen, dann ganz kurz über Charlie Kirk und dann, was dieser Tod für die Zukunft der USA bedeutet. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl so, ich weiß nicht. Also es muss doch auch den Leuten auffallen, die in den USA leben, dass das pietätlos ist. Also genau. Wir trauern hier um einen ermordeten Menschen immerhin. So.
Wir haben da ja auch zusammen gestanden, und es war ja genau wie du gesagt hast, also erst waren die Leute auf der Bühne dann so wütend und haben ihre Messages losgelassen, und am Ende haben sie alle nochmal so nach oben geguckt. So von wegen, und Charlie Kirk, ich vermisse dich übrigens. Und dann also versucht zu weinen. Und das war ganz komisch. Und das hat, also, Genau, dieses Gefühl, dass das bei den Leuten ja genauso war und voll viele mit super guter Laune da waren, genau, dann Chicken Wings, also es war, also mich hat es emotional so mitgenommen, dass ich wirklich auch heute noch, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich das Gefühl habe, ich wäre in irgendeiner Matrix gewesen und gar nicht richtig ankommen kann, weil mich das einfach nicht loslässt. Und was mich auch daran nicht loslässt, ist, dass wir da ja standen und dann das Gefühl hatten, wegzufahren. Aber man entkommt der Situation ja trotzdem nicht, weil sie ja überall ist. Und das ist so interessant, dass diese evangelikalen Netzwerke bei uns ja auch so stark sind. Das merke ich gerade bei mir ganz stark auf meiner Plattform, dass die sehr groß sind und auch sehr laut sind. Und dass das nicht nur dieses Gefühl ist, du bist in dieser Halle mit diesen 100.000 Menschen und du kannst dann gehen und dann gehst du auch aus dieser Situation und das ist vielleicht eine Minderheit. Aber dass die so laut sind überall, das hat viel mit mir gemacht, dass das quasi aus dieser Halle mit rausgeschwommen ist.
Wir haben ja letztes Jahr diese große evangelikale Recherche abgeschlossen. Ich fand das habe ich dir, glaube ich, da auch erzählt. Ja. Das fand ich so krass, weil letztes Jahr wirkte das noch so, guckt mal, hier müssen wir hingucken, das ist wichtig, da verändert sich was. Da ist eine Religion, eine fundamentalistisch-christlich ausgelegte Religion, die versucht, politischen Einfluss zu nehmen. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, als unser Film auch so kam, ja, das sind jetzt so, sind so Spinner, die da eben was irgendwie, die da irgendwie versuchen, irgendwie politischen Einfluss zu nehmen. Aber irgendwie war der bislang der Höhepunkt dieser Bewegung diese Beerdigungsveranstaltung.
Ja.
Also weil es ja wirklich um evangelikale Werte, um Gott, um Glaube immer und immer wieder ging. Du bist ja, wie lange warst du jetzt unterwegs in den USA und warum warst du unterwegs?
Ich war 10 Tage da, also wirklich eine ganz kurze Zeit und wahrscheinlich bin ich deshalb emotional auch so mitgenommen, weil ich in diesen 10 Tagen auch sehr viel gereist bin durchs Land für mein zweites Buch. Ich schaue mir 3 Länder an, die USA, Italien und Polen und schaue, wie autoritäre Systeme dort funktionieren, um am Ende vielleicht Schlüsse daraus zu ziehen, was wir in Deutschland daraus lernen können, damit das bei uns in 4 Jahren vielleicht nicht passiert. Also das ist sozusagen die Kernzusammenfassung. Und ich finde es einfach, und das machst du ja genauso, immer sehr wertvoll, irgendwo hinzufahren und mit Menschen zu sprechen. Und man kann ja auch überlegen, dass man das alles irgendwie online machen kann und sich online anschauen kann. Aber dieses Gefühl und das Gefühl, das man auch mit Leuten hat, wenn man mit denen spricht oder die Situation, die man hat, die einfach so dann im Alltag passieren, das kannst du halt nur auf so einer Reise erleben. Und das ist jedes Mal ähnlich. Ich steige in Deutschland in den Flieger und frage mich, ob der Aufwand es wert ist. Und dann bin ich da und komme von einer Situation in die nächste, dass man die ganze Zeit denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Also das passiert ja alles nicht so schnell und so viel und sowas dieses Mal auch wieder.
Also wir machen tatsächlich einen ähnlichen Film, also auf eine sehr ähnliche Idee. Was ich aber irgendwie gut finde, weil offensichtlich die journalistische Pflicht, die wir da haben, zeigt eben, okay, die Welt verändert sich gerade, nicht nur in den USA, sondern sehr viele europäische Länder verändern sich und was können wir daraus lernen? Und ich finde so krass, weil du hast es gerade gesagt, wie schnell das geht. Also ich war im April hier, also ich war das so über einen längeren Zeitraum beobachtet und da war das, im April war wirklich noch so, naja, so schlimm kann es nicht werden. Und gestern, also wirklich, nee, vorgestern Abend hat Donald Trump die sogenannte Antifa, oder wie sie hier genannt wird, sprechen das so lustig aus, Antifa. So, sie sprechen das so deutsch aus. Also eigentlich müsste es ja Antifa ausgesprochen werden, aber egal. Also die sogenannte Antifa ist seit gestern eine terroristische Organisation. Und seit gestern gibt es auch schon Stellen, wo eben Leute sagen können, ja, hier ist jemand von der Antifa, ich habe hier so einen Screenshot, das hat er gepostet, könnt ihr euch darum mal kümmern. Und ich habe gestern ein Interview mit einer Frau geführt, die meinte, okay, seit gestern bin ich eine Terroristin.
Ja, das so, ist super krass.
Und die meinte so in dem Interview, das war richtig krass, die meinte in dem Interview, ich schiebe jetzt die Betten von meinen Kindern vom Fenster weg, weil ich Angst habe, dass sie mir Molotow-Cocktails in die Wohnung werfen. Und da meinte ich, hey, woher weiß man denn sowas? Und das ist eine schwarze Frau.
Mhm.
Und sie meinte, das ist das Wissen meiner Eltern. Das war ja schon mal so, dass wir versucht wurden zu töten. Sie meinte, sie wartet darauf, dass brennende Kreuze wieder in ihrem Vorgarten stehen.
Und das ist gar nicht so unrealistisch. Das ist dieses Gefühl von, du hörst diese Gespräche und das nimmt dich ja emotional wahrscheinlich auch genauso mit, dass du, wenn du das ja von April bis heute beobachtest und einfach siehst, in welcher Geschwindigkeit das alles passiert. Und ich meine, dass alles von langer Hand geplant worden ist, aber wir eigentlich alle das hätten wissen können, denn im Project 2025 steht es ja alles drin. Also so, das ist ja alles so offen. Wir aber trotzdem immer das Gefühl haben, na, das passiert schon nicht. Das wird schon nicht so schlimm. Und das ist so krass, dass das immer noch überwiegt. Und ich glaube, das wird auch dieses Mal so sein. Dieser Schockmoment. Es gibt ja immer diese Schockmomente. Du hast das in einem Interview, dann kommt deine Doku raus, Leute werden schockiert sein. Die Trauerfeier von Kirk ist ein Schockmoment. Aber dann kommt der nächste und dann normalisiert sich das ganze Ding wieder. Und dann werden wir in 2 Monaten darüber reden und sagen, ja, also nee, Free Speech gibt's nicht mehr in den USA. Und dann ist das so normal, so wie wir jetzt über die Universitäten reden oder über ein Bookban und so. Und das finde ich super krass an dieser Bewegung. Das ist ja auch das super Gefährliche daran, wie das normalisiert wird am Ende und wir einfach solche Gegebenheiten dann vor uns haben.
Es ist ein beständiges Testing the Waters. Ja. Und das finde ich in der Mechanik auch eigentlich hochinteressant. Also ich glaube, sehr viele PolitikwissenschaftlerInnen werden jetzt irgendwie die Arbeiten der Zukunft erkennen können, worüber man seinen Abschluss schreiben wird. Weil zum Beispiel Jimmy Kimmel, das war offensichtlich, da sind sie zu weit gegangen. Ja. Und deswegen ist er jetzt auch wieder auf Sendung. Aber zum Beispiel zu sagen, Menschen, die links sind, oder Menschen, die sich als Antifaschisten verstehen, als Terroristen zu bezeichnen, das geht.
Ja, das ist so.
Und das betrifft ja, das ist ja, wann ist man denn links? Man ist in diesem Land ja links, wenn man sagt, irgendwie, ich setze mich ein für schwarze Bürgerrechte.
Ja, du bist ja sogar nicht nur links, sondern du bist ja linksradikal. Ne? Also das ist ja auch, die werden ja noch nicht mehr, und das hat Trump ja auch auf der Trauerfeier so schön gesagt, dass er sie nicht links, sondern dass das, also der sagt ja immer, was sagt er immer? Lunatics. Das ist ja. die linken Radikalen das einfach sind und dass die das Land zerstören wollen. Und eigentlich sagt er dann immer genau das, was er macht, das machen dann die Linken. Und das ist, ja, und das ist total interessant. Also man ist links, wenn man für die Demokratie ist. Das ist einfach so und, dann anscheinend, ja.
Und das, was auch, ich meine, wie war das, als du eingereist bist? Wie hast du dich da gefühlt als Journalistin? Du bist mit Visum eingereist. Ja. Wie war das für dich?
Also schon unangenehm, weil ich habe da auch vorher nicht drüber gesprochen, weil man ja, also man weiß ja, dass sich die Social Media Sachen noch angeschaut werden, und ich hatte ein Interview beim Konsulat für das Visum, das war schon, ja, zum Teil unangenehm, und dann mit diesem Gefühl im Flieger zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert, und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe dann an der Border Control auch geschaut, wer sitzt denn da? Und welche Person könnte denn vielleicht statistisch gesehen nicht Trump gewählt haben und mir keine komischen Fragen stellen? Und ich habe das auch so gemacht. Also ich bin um 20 Uhr Ortszeit gelandet. Das ist ja dann nachts 2 bei mir. Und mein Partner ist so lange wach geblieben. Und wir haben gesagt, wenn ich mich nicht melde, wenn ich nicht durch bin, dann wissen wir, was passiert ist. So, und dass er dann quasi darauf vorbereitet ist. Und das war ganz gut zur Absicherung. Aber es war auch so ein Gefühl von so einer Auslieferung irgendwie. Und auch das Gefühl, es haben ja auch viele geschrieben, wie das Gefühl als Journalistin ist, dass man in seiner Meinungsfreiheit sich selbst so beschneidet, aus Vorsicht das Land nicht betreten zu können. Das ist so ein Gefühl, mit dem ich echt gehadert habe und mir auch während meines Aufenthalts ganz viele Gedanken gemacht habe, weil ich ja auch Inlandsflüge hatte und mir dachte, mal gucken, ob da irgendwie nochmal was passiert. Und ich dann in der letzten Woche, Mitte der letzten Woche entschieden habe, dass ich jetzt normal weitermache, wie ich es auch zu Hause machen würde, weil die Berichterstattung einfach wichtig ist. Und auch auf der Trauerfeier habe ich kurz überlegt, wie mache ich das? Mache ich das erst, wenn ich weg bin? Was ist, wenn das gesehen wird, wenn ich da erkannt werde oder irgendwas? Und ich habe es einfach gemacht, weil ich für mich gemerkt habe, dafür bin ich ja da, dafür mache ich das ja. Und es ist ja auch Gott sei Dank nichts passiert. Aber wie war das bei dir? Wie hast du dich gefühlt, als du reingekommen bist?
Ich hatte genau die gleichen Gedanken wie du. Ich hatte genau die gleichen Absprachen auch. Also, dass man sich meldet, wenn man durch ist. Und wenn man sich nicht meldet, ist was passiert. Ich werde tatsächlich sehr oft rausgezogen bei der Einreise in die USA, aufgrund der Länder, in denen ich auch vorher war. Ja. Das ist dann aber immer so eine Sache von 10 Minuten. Und ich habe aber auch so einen Trick. Ich habe früher immer gesagt, geht nicht zu Grenzbeamtinnen. Die sind nämlich sehr fleißig.
Ja.
Geht immer zu Grenzbeamten, also Männern. Die sind faul, die haben keinen Bock auf Arbeit. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Also ich würde jetzt auch in diesem Land, in dem Zustand, eher zu Frauen mit Migrationshintergrund gehen, weil ich weiß, okay, die sind keine Trump-Supporter. Das ist ja dein Trick auch.
Ja.
Früher wäre ich aber immer zu den Männern gegangen, weil ich weiß einfach so, ja, geh schon durch. Kein Bock, mich darüber zu unterhalten, worüber du jetzt hier arbeitest. Das interessiert mich alles nicht. Das ist alles bloß Arbeit.
Ja.
Und dann gab es aber so eine Sache mit dem Zoll, und dann war das plötzlich anders, und mein Pass wurde in so eine kleine rote Box gesteckt, und ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? War aber letztendlich auch nur der Zoll. Und die waren auch total nett, aber das waren halt alles entweder schwarze Männer oder Menschen mit Migrationshintergrund, und du wusstest halt einfach, das sind halt keine Trump-Supporter, und deswegen sind die nett zu dir.
Ja.
Ich habe aber gestern zum Beispiel ein Interview geführt in einem Schoolboard, also so eine Art, das sind Schoolboard, das sind die entscheiden, was so zum Beispiel für Bücher gelesen werden, welche Gehälter wohin gehen. Das sind keine Lehrer, aber die haben schon sehr großen Einfluss, was zu das Bildungswesen in den USA betrifft. Und die haben uns halt gehasst, so dass wir jetzt darüber berichten, wie in Florida Bildung funktioniert, und haben mitten im Interview das Licht ausgemacht. Ach, und haben gesagt, wir dürfen nicht die Kamera hier hinstellen. Und die haben so richtig unsere Arbeit behindert. Und da dachte ich so, ich habe jetzt auch bis hierhin, also jetzt sind wir Tag 5, immer so auch zurückgehalten, worüber wir drehen und was unsere die auf. Aber wir machen ja nichts Schlimmes. Wir zeigen ja wirklich nur den Ist-Zustand. Und selbst sich nicht zu trauen, zu sagen, dass man dreht, was hier passiert, ist einfach das Werkzeug von totalitären Systemen, muss man so sagen. Du bekommst Angst, was zu sagen.
Genau. So. Und da musst du dir vorstellen, also wir sind ja Journalisten, wir kommen ja wieder nach Hause, aber die Journalisten, die vor Ort sind und auch unter Druck gesetzt werden, und das stelle ich mir, also genau, das ist ja dann diese Funktion. Du machst dieses Angstgefühl durch diese Macht, und dann müssen Menschen selber entscheiden, wollen sie das auf sich nehmen und das auch irgendwie tragen können oder nicht. Und das finde ich ziemlich krass. Ja, und das so mitzubekommen und zu fühlen. Als ich heute in Deutschland wieder gelandet bin, war das Erste, dass ich in so eine Gruppe Bayer reingeraten bin, die irgendwie, die haben über Markus Söder gesprochen heute Morgen, und da hatte ich das Gefühl von, ist gar nicht so schlimm hier. Ich höre lieber das an. Und irgendwie das Gefühl zu haben, okay, also dass das noch diesen Unterschied gibt, das hat sich heute Morgen ganz gut angefühlt, weil das schon, man hat so einen leichten Verfolgungswahn dann ja auch irgendwie. Also ich hatte den auf jeden Fall auf der Trauerfeier von Charlie Kirk, muss ich sagen.
Verstehe ich total. Also so, was ich sehr interessant fand, war, wer auch von den JournalistInnen da war. Also ich war ja im Pressebereich. Ja. Worüber ich tatsächlich ganz froh war, weil ich extrem nah rankommen konnte und gucken konnte, welche Journalisten da waren und wie sie behandelt wurden. Also dann habe ich zum Beispiel einen Journalisten von Infowars, was so eine extrem rechte Verschwörungsplattform ist. Hörerinnen und Hörer, und du kennst es vielleicht von Alex Jones, der dieses Sandy Hooks Massaker geleugnet hat und gesagt, das ist eine False Flag gewesen, beziehungsweise so mit so Schauspielern. Und der wurde daraufhin wirklich in einem enormen, ich glaube fast, also ein enormer Betrag an Dollars wurde er verklagt und musste die dann auch zahlen. Aber diese Plattform gibt es noch. Und die haben sich so selbstbewusst und frei da bewegt. Ja. Julian Reichelt war auch da, habe ich gesehen.
Ja.
Und das irgendwie, den habe ich leider nicht vor Ort gesehen. Den hätte ich sehr gerne interviewt.
Oh, den hätte ich auch gerne viele Fragen gestellt. Das war, also das, der hat ja so ein Video dann veröffentlicht und gesagt, das ist hier eine Trauerfeier, geht es um Versöhnung? Und dann denke ich mir so, und die Leute glauben das ja. Und auch, und ich denke mir so, da war gar nichts von Versöhnung. Es war nur aggressiv. Aber das ist diese selektive Wahrheit und Selbstbestätigung, die in diese, also das ist ja ganz typisch, das haben wir hier auch mit AfD-Wählern und den Funktionären, dass dieses Selbstbestätigende so gut funktioniert. Aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ist voll okay. Also mich erinnert es auch daran, wie so ein, weißt du, wie der Deutschland-Kurier über ein AfD-Sommerfest berichtet.
Ja.
Das ist so, das ist genau so, wie Julian Reichelt ist auf dieser Veranstaltung und verrät am Ende auch komplett seine Werte. Das ist ja, ich meine, das ist ja, Julian Reichelt ist ein Journalist. Also er ist es, muss man einfach sagen.
Ja.
Das ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Journalist nennen. Aber der Mann hatte ja trotzdem mal journalistische Werte. Und auch wenn er die sehr weit, sagen wir mal, gestretched hat, was das betrifft. Aber er hat sich dran gehalten. Jetzt ist es irgendwie, er ist auf einem evangelikalen Gottesdienst, auf dem Hass gepredigt wird und natürlich auch so seltsam Liebe. Und er tut so, als wäre es keine politische Veranstaltung und verwirrt damit seine Leserinnen und Leser und seine Follower und Followerinnen auf Instagram und TikTok.
Vor allem
so krass.
Dieser Zug, auf den Rechtsextreme jetzt einfach auch hier aufspringen, und das sieht man ja ganz toll auch an Julian Reichelt, zu sagen, ach so, christlicher Nationalismus ist jetzt gerade en vogue und das schwappt hier rüber, dann mache ich das jetzt auch. Ne, also dann schon dabei zu sein, und das siehst du auch hier, ich verspreche dir in die Hand, das werden die nächsten Schritte der AfD sein, dass christlicher Nationalismus hier eine größere Rolle spielt. Und das ist ja, also ich glaube, dass wir das viel zu lange unterschätzt haben. Das habe ich auch. Ich habe immer gedacht, ja, Religion spielt in Deutschland keine Rolle. Also die Leute sind hier nicht religiös, das passiert hier nicht. Aber seit dieser Veranstaltung und dem, wie auch hier über Charlie Kirk gesprochen wird und diese Christfluencer, das ist riesig. Also ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur gerade so vorkommt, weil ich seit Sonntag sehr viele von diesen Christfluencern auf meiner Seite habe und die nicht so freundlich sind und auch sehr viel, also Reels über mich machen und meine Berichterstattung. Also so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, ne, die war da und die ist unchristlich und sie sagt, wir wären alle rechtsextrem. Das ist total interessant und ich glaube, dass das auch hier größer wird, weil ich weiß jetzt, also bin auch übermüdet. Also wenn ich vom Thema abschweife, musst du mir das sagen, Thilo. Aber ich glaube, weil diese Suche nach Sicherheit, das sagt ja jede Wissenschaft, dass Menschen immer, wenn in diesen Hypokrisen, wenn sie irgendwie sich in diesen rechtsextremen Strudeln befinden, das ja tun, weil sie nach so viel Sicherheit suchen und dafür bereit sind, ihre Freiheit also einzutauschen. Und dass Religion ein neuer Maßstab geworden ist, den es in dem Bild noch nicht gab. Das bedeutet, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Welle, wie so oft etwas, was in den USA zuerst passiert, auch hier noch eine größere Rolle spielt. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie die AfD damit umgehen wird. Ob sie jetzt auf einmal auch demnächst christliche Nationalisten werden, was sie bislang noch nicht so stark sind.
Es gibt diese Strömung, also wirklich, ich kann allen Hörerinnen und Hörern das nochmal empfehlen, den Film Zurück zum Glauben zu gucken, den findet ihr bei Join. Genau das haben wir nämlich letztes Jahr auch versucht aufzuzeigen. Es gibt diese Strömung innerhalb der AfD. Es ist interessanter in Deutschland dadurch, dass wir natürlich hier so ein bisschen anders noch mit Religion umgeben haben, die noch zu kämpfen mit so ultrakonservativen Katholiken. Ja. Also weil evangelikaler Glaube ist ja so eine Variante des Protestantismus.
Genau.
Also so eine eigene Auslegung davon nochmal, also so wie all diese Religionen hier in Nordamerika. Oder die meisten davon. Und das gibt es schon. Und ich meine, du hast so Menschen wie Ketzer der Neuzeit, YouTuber, 500.000 Follower, der ganz klar aus dem rechten Verschwörungsspektrum kam und sich dann entschieden hat, ich werde mich dem christlichen Glauben widmen, also dem evangelikalen Glauben. Und das jetzt macht und auch sehr erfolgreich. Also ich würde sagen, der erfolgreichste Missionar der Evangelikalen in Deutschland ist der Ketzer.
Ja, so, definitiv.
Und das kommt zu uns und es wird noch mal was verändern. Und ich kann das auch verstehen. Wir standen ja beide in diesem Stadion. Und dieses Gefühl von Gemeinschaft, was dort entstanden ist, ich habe wirklich alle 20 Minuten eine Gänsehaut bekommen, hat keine einzige politische Organisation in Deutschland geschafft bis jetzt. Außer vielleicht die AfD, wenn die eben ihr Sommerfest machen.
Ja.
Die politischen Organisationen sind nicht mehr in der Lage, ein Gefühl von Gemeinschaft und Gemeinschaftsverständnis zu erzeugen. Und dann kommt eben so eine Melange aus Religion und Politik. Und die macht dir eine Gänsehaut, weil der Heilige Geist plötzlich im Saal ist.
Ja, und so. Die Leute suchen nach einer Person, zu der sie aufschauen können, mit der sie das verbinden können. Das war schon immer so. Und Charlie Kirk ist jetzt einfach passenderweise genau dazu berufen worden. Und dass Trump und dass die Politik das natürlich erkennt und sich denkt, wir machen den jetzt hier zu Märtyrer, damit diese Bewegung größer wird und noch mehr Menschen zur Kirche gehen. Da gab es ja auch diese etlichen Videos von weiß nicht, ob das alles so auch wirklich so stimmt oder ob das dann nur so 2-3 Kirchen sind. Aber ich glaube, der Trend ist schon so, dass Menschen mehr jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich auch zur Kirche, jetzt habe ich dieses Gefühl auch, weil ich habe das durch euch entdeckt und das war ja so fantastisch toll. Und ich glaube auch, dass diese Freikirchen, die es ja hier auch gibt, auch genauso in diesem Format, das hast du, also deine Doku, die ist ja super, die kann ich auch eben nur nochmal ans Herz legen, aber da kannst du das einfach auch sehr stark sehen, dass das hier dann genauso funktioniert. Und ich finde das, also ich finde es beängstigend. Und wie du gesagt hast, ich habe auch Gänsehaut gekriegt. Und ich glaube, dieses Gefühl von Gemeinschaft, das fehlt ganz oft linken Strömungen vor allem, oder progressiven Strömungen, die einen Gegenpol eigentlich dazu stellen müssten. Und das ist ja, wir kommen ja immer wieder am Ende auf den gleichen Punkt hinaus, dass demokratischen Kräften diese Zukunftsvision fehlen. Und wenn du keine Zukunftsvision hast, wo du Menschen ein positives Gefühl einer Gemeinschaft geben kannst, wo sie vielleicht was Ähnliches empfinden, nur in einer positiven Emotionalisierung. Das ist ja total interessant. Johannes Hillier macht ja ganz viel dazu, was ich sehr empfehlen kann, der über diese positive Emotionalisierung ganz viel spricht, dann funktioniert das nicht. Und das ist ja auch, und darüber haben wir uns ja auch unterhalten, vor allem progressive Strömungen sind ja meistens mit sich selbst beschäftigt und damit beschäftigt, wie sie sich auslegen. Und das sieht man auch so krass an den Demokraten in den USA, dass sie viel mehr mit sich selber zu tun haben, anstatt dass sie mit einer Vision nach vorne gehen. Gavin Newsom macht das so. Das ist einer, der irgendwie nach vorne geht. Aber ich habe mit sehr viel...
Das ist der Gouverneur von Kalifornien,
genau,
ne?
Genau. Ja. Gut, dass du das sagst. Genau, und aber ich habe mit vielen Demokraten auch in anderen Bundesstaaten gesprochen, wo jetzt auch wieder Wahlen anstehen, also Gouverneurswahlen in New Jersey zum Beispiel und in Virginia. Und dann merkt man, dass das Thema ganz oft ist, gegen Trump zu sein. Das reicht aber nicht. Es reicht nicht, gegen Trump zu sein. Die Menschen brauchen etwas, woran sie sich festhalten können. Irgendetwas, wie die Zukunft aussieht. Und dass dieser Gegenpol fehlt.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist jetzt die Werbung für Patreon, die ich im Auto mache. Sehr hektisch, sehr schnell. Maya schließt gerade sehr leise die Tür. Sie kann sie lauter schließen. Anna-Pia lacht.
Und Michael Terhorst guckt ganz still weg. Und damit habe ich auch schon den Content vorgestellt, den ihr diese Woche auf Patreon hören könnt. Eine Teamfolge aus den USA mit den sehr bewegenden und wichtigen Themen. Das Anschnallgeräusch, das uns alle zum Wahnsinn bringt. Thema 1. Wer ist der Schusseligste? Die Schusseligste auf dieser Reise. Ich kann schon mal sagen, ein Pass wurde verloren. Und wie gemein können die Witze von Maya Dübuk noch werden? Das sind alles Themen, die wir besprechen werden. Michael Terhorst ist auch Teil des Podcasts, aber er wird folgendermaßen reagieren. Michael, wie wirst du reagieren? Er wird nichts sagen. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch diese Folge anhört auf Patreon. Liebe Patreons und Patreoninnen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ich kann auch schon mal sagen, die neue Staffel Wahlfahrt haben alle Patreons möglich gemacht. Sie kommt bald. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil diese Aktivistin oder die junge Mutter, die Betten vom Fenster wegschiebt, meinte so zu mir, dass sie als Far Left, so würde sie sich bezeichnen, keinen Bock mehr hat auf diesen Purity-Test.
Ja.
Sie meinte, weißt du, unter den Linken wird immer geguckt, was hast du früher gemacht, du gehörst nicht zu uns, weil du hast das und das mal gesagt. Sie meinte, ich arbeite mit Republikanern zusammen und zwar ist die Vision, nicht gegen Trump zu sein, sondern die Sicherheit meiner Kinder zu gewährleisten.
Ja.
Dass die in diesem Land zur Schule gehen können, dass die sie meinte, sie hat einen weißen Partner, sie meinte, als, wie sagt man, Gemisch, also weiß, ich weiß gar nicht, wie ist denn da der, siehst du, das ist so lustig, ne? Das ist dieses, ich habe jetzt, man hat so Angst, den falschen Begriff zu sagen, ich will aber das Richtige sagen, egal, du weißt, was ich meine, ja. Ein weißer Partner, eine schwarze Frau haben Kinder miteinander und sie meinte, sie arbeitet mit den Menschen zusammen, solange sie keine Faschisten sind, um die Sicherheit ihrer Kinder zu garantieren und sie meinte so, mit Trump, das ist viel zu spät. Was ich kann jetzt nicht mehr gegen Trump arbeiten, sondern jetzt geht es nur noch um Sicherheit. Und ich glaube, dass du sagst, dass diese Demokraten so geht. Das ist auch bei uns in Deutschland ja so.
Ja, natürlich.
So Friedrich Merz größte Sorge für in den nächsten 4 Jahren ist, wie kriegt er die AfD weg? Völlig falscher Ansatz.
Ja klar, er müsste sich um die sozialen Probleme kümmern. Aber anstatt das zu tun, reden alle über Migration. Und das ist so, also was mich am meisten frustriert daran ist, und das habe ich in meinem ersten Buch, warum Menschen AfD wählen, auch sehr stark gemerkt. Ich habe mit sehr vielen Wissenschaftlern gesprochen und das ist ja alles nicht irgendwie, weiß ich nicht, ist alles nicht so schwer und es ist auch alles nicht neu und es gibt die Studien seit den 80er Jahren, was es bedeutet, wenn konservative Kräfte rechtsextreme Forderungen kopieren, dass die Leute das Original wählen und dass das auch so weitergeht und ich bin auch wirklich an dem Punkt, dass ich, wo man sehr stark merkt, dass nicht nur diese progressiven Kräfte sich innerlich zerfleischen, was wirklich meistens jede Diskussion auf einen anderen Weg bringt, den wir gar nicht brauchen, sondern dass auch Konservative das nicht verstehen und vor allem nicht verstehen, dass diese Zusammenarbeit eigentlich jetzt da sein müsste. Auch hier in Deutschland. Mhm. Und das finde ich, das macht mich wirklich auch betroffen, ganz oft. Also, und ich kann so viele verstehen, also viele Kollegen sagen auch ganz oft, sie können sich das auch nicht mehr antun, weil du hast den ganzen Tag irgendwie, also es ist ja nur noch Aufmerksamkeitsökonomie und es ist gar nicht mal, wir setzen uns mal ruhig hin und überlegen, wie sieht die Zukunftsvision aus? Warum reden wir über das Bürgergeld? So, warum reden wir nicht über die wirklich sozialen Probleme? Warum müssen wir über Migration reden? Und das macht mich irre. Vor allem, weil es konservative Kräfte in diesem Land ja auch braucht. Es ist ein diverses Land. Es gibt mehr konservative Menschen, die diese Stimme brauchen, aber sie brauchen halt eine echte konservative Stimme und keine, die kopiert. Und wenn das so weitergeht, dann ist diese Spaltung, die wir in den USA so schön sehen, dass du entweder linksradikal bist oder auf Trumps Seite, gar nicht mehr so weit davon entfernt, wo wir hier stehen.
Ich glaube, das ist wirklich der größte Denkfehler, den wir haben, dass zum Beispiel Hörerinnen und Hörer oder KonsumentInnen von uns beiden denken, die ja unsere Haltung ist ja schon spürbar in dem Content, den wir produzieren. Ja. Was ja nicht, aber es bedeutet am Ende ja nicht, dass ich zum Beispiel PolitikerInnen von der CDU verachte.
Natürlich
das ist doch
nicht.
Quatsch. Also dieses, der konservative Wert, der ist total zu akzeptieren. Was ich als Mensch und als Bürger der Bundesrepublik Deutschland nicht akzeptiere, sind faschistische Werte.
Genau.
Sozusagen, da hört es einfach auf. Das ist so, da geht es nicht darum, da geht es nicht um Free Speech, da geht es um die Gefährdung von Menschenleben.
Genau, das ist es. Und es braucht eine richtig gute konservative Kraft eigentlich. Und das ist das große Problem. Und genau, das wird einem vorgeworfen dann natürlich. Das stimmt nicht. Ich kritisiere die CDU, weil sie keine konservativen Werte vertritt. Weil, also,
ich finde es so lustig. Ja. Und dann gibt es ja diese Debatte in der Zeit, ist die Linke schuld am Rechtsruck?
Nein. So.
Ich würde sagen, es sind, also Schuld trägt eine gewisse, ich glaube, ein großer Teil der Gesellschaft, also Schuld ist sowieso der falsche Begriff, ja, was das betrifft. Das ist, glaube ich, wer hat's verschlafen, ist die große Frage. Wer hat sozusagen, wer hört nicht hin? Und ich meine, also wirklich, das, was hier passiert, wurde, als ich 16 war, in meinen linken Literaturzirkeln besprochen. So, ja. Also, das ist 20 Jahre her. Da wurde genau so darüber diskutiert, wie sich ein Land verändert. Und dann, ich meine, man hat es damals in Deutschland gesehen, damals noch mit der NPD und mit der, wie hieß denn diese andere Partei? DVU, ja, die es gab. Und dann wurde so gesagt, so, das sind die Parteien, die irgendwie den Umsturz bringen. Und da haben wir natürlich alle gesagt, Quatsch, die haben irgendwie so nicht mal 1% irgendwie so bei der Bundestagswahl.
Ja. Jetzt sieht es anders aus.
Jetzt sieht es anders aus. Jetzt ist es, was haben wir aktuell? 27% AfD, 26%?
Und ich glaube, das, worauf wir auch noch viel mehr achten müssen, ist die Wahl nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt. Denn es ist ja so einfach. Die Normalisierung beginnt ja dann, wenn in Sachsen-Anhalt die Partei gewinnt. Weil dann ist es, also dann ist es beim nächsten Mal, wenn das dann nochmal passiert, gar nicht mehr so schlimm, weil das gibt es dann ja schon. So, und das ist so, ich glaube, dass wir uns noch viel mehr über diese Normalisierung sprechen müssen. Die passiert immer mehr. Wir sind jetzt schon so normalisiert, dass wir sagen, AfD 27% war jetzt ja schon ein paar Mal so, dann ist das jetzt so. Und das darf nicht passieren. Und ich glaube, also auch wenn wir über Lösungen sprechen, so, ne, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass man am Ende sagt, okay, die Welt ist scheiße, aber es gibt Lösungen. Die Lösung ist immer die Zivilgesellschaft am Ende. Also nach meiner Auffassung und nach dem, was Wissenschaftler mir erzählt haben in meinen Buchrecherchen, wenn die Zivilgesellschaft das erkennt, aufsteht und was tut, das ist, also, es ist immer die Zivilgesellschaft, die das am Ende rumreißt. Und das wird auch passieren. Also das gehört ja auch zur Realität dazu. Irgendwann wird das vorbeigehen und es wird wieder, wir werden im Hamsterrad wieder auf einer anderen Seite anfangen. Aber es ist wie so ein Pendel. Wir schwingen einfach hin und her. Und man darf auch nicht vergessen, Demokratie ist in Europa ja auch was relativ Neues. Also das ist ja etwas Fragiles, was es noch gar nicht so lange gibt. Das bedeutet, dass das ja auch immer wieder angegriffen wird und auch immer wieder neu verhandelt werden muss. Das gehört auch dazu.
Das ist das, was die Menschen in den USA, mit denen ich rede, auch immer sagen. Das wird schon wieder zurückschwingen, das Pendel. Dann sage ich aber immer, und das sage ich jetzt auch zu dir, die Frage ist, in diesem Schwingmoment, wie viele Menschen werden jetzt sterben?
Ja, das ist
einfach
so
die Frage, die ich mir stelle. So.
Es ist nicht die Erklärung für, okay, du kannst auf dem Sofa sitzen bleiben, weil es wird wieder besser, sondern du musst was dafür tun, genau, damit das Pendel wieder zurückschwingen kann. Also nur dann funktioniert es am Ende. Man sagt über Deutschland ja ganz oft, es ist die sedierte Gesellschaft. Das stimmt zum Teil ja auch, auf jeden Fall für Westdeutschland kann man sagen, für Ostdeutschland würde ich das nicht behaupten, weil die Bewegungen gegen die AfD da natürlich viel lauter sind, weil die Realität da eine ganz andere ist. Aber ich glaube, dass sich jeder selber klar machen muss, in diesen Schockmomenten, die wir erleben, dass wir nicht sagen können, Trauerfeier von Charlie Kirk, die ist ja weit weg. Gott sei Dank war die in Phoenix, war ja nicht in Deutschland. Bei uns ist das ja nicht so. Doch, bei uns wird darüber geredet, bei uns gibt es diese Crisisfluencer, bei uns gibt es diese Bewegungen. Rechtsextreme funktionieren in Netzwerken, Rechtsextreme funktionieren immer in Kalkül. Und das bedeutet, dass wir vor diesen Sachen nicht mehr die Augen verschließen können und der Satz von, so schlimm wird's schon nicht stimmt, sondern es wird nur nicht so schlimm, wenn wir was tun oder wenn die Zivilgesellschaft was tut.
Ist dir aufgefallen auf dieser Veranstaltung, also man hat ja in Deutschland so gefiltert das gesehen, man hat ja so ein Best-of dieses Charlie Kirk Memorials, ja, gesehen, was dazu geführt hat, dass man dachte, krass, 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 krass,
ja,
was ist das denn bitte für eine Veranstaltung? Wir beide waren ja knapp 10 Stunden 11 vielleicht sogar auf dieser Veranstaltung insgesamt, also mit Wartezeiten, mit Rumstehen. Wir haben so die Füße abends wehgetan. Ja. Und ich musste sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Auch, also selbst auf dieser Veranstaltung, dieser Schockmoment, der am Anfang da war, der war dann so, irgendwann war das da ja der nächste Redner, ja, dann nochmal eine evangelikale Band. Ich gehe mir jetzt auch Chicken Wings holen. Ja. Ich esse jetzt ein Frühstücksburrito. Yes. So. Also du wirst auch so eingelullt und das Interessante ist, das Prinzip eines evangelikalen Gottesdienst ist, dass du, auch wenn die Leute reden, oft so eine Ambient-Musik im Hintergrund läuft, die dich so richtig dull macht. Und das war auch auf dieser Veranstaltung so.
Das ist ja auch in den sozialen Medien so, bei den ganzen, da läuft diese Musik ja auch die ganze Zeit. Ich krieg die Lieder auch nicht mehr aus dem Kopf, weil...
Die sind gut.
Yes.
Die sind da super catchy. Ich stand neben meiner
Redakteurin. Dieses Holy-Lied, so, ich kann nicht mehr.
Ja,
es ist lustig.
Holy. Das ist auch der Superhit.
Es läuft einfach in meinem Kopf die ganze Zeit. Es ist wirklich ganz schlimm. Ich fühle mich selber schon halb gebrainwashed. Und ich glaube, genauso funktioniert dieses System ja auch. Wir hätten auch stehen können und sagen können, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Wir holen uns jetzt die Chicken Wings, wir gucken uns das an. Es ist so, und das ist es ja im Endeffekt, es ist so einfach, in diesen Bewegungen mitzumachen. Es ist so einfach. Mhm. Und das ist für viele, glaube ich, auch das große Ding. Und ich habe das, also für mich war es viel krasser, vor dieser Veranstaltungshalle zu stehen, in dieser Menschenmenge bei 45 Grad. Und ich habe mein Auto geparkt in der Nachbar, also das war ja schon schlimm. Ich bin um 16:30 losgefahren von meinem Airbnb. Ich war um 17:00 am Veranstaltungsort und da war es schon so voll, dass ich in einer Nachbarschaft, weil ich irgendwann dachte, okay, ich kriege keinen Parkplatz vorne, in der Nachbarschaft geparkt habe und eine Dreiviertelstunde dahin gegangen bin. Und da hat mich schon so eine Bibeltruppe abgefangen auf dem Weg dahin. Und weil, also ich habe, das hast du ja auch gesehen, ich habe den Dresscode ja eingehalten, weil ich dachte, ich setze mich ja in die Menge rein, so, und wenn ich mit den Menschen rede, das mache ich ja eigentlich immer so, versuche ich nicht aufzufallen. Also versuche ich, dass man mir jetzt nicht ansieht, okay, das ist jetzt irgendwie eine Journalistin oder so, sondern ich versuche, die Leute dann im Gespräch denen zu erzählen, dass ich Journalistin bin, aber erstmal diesen Erstkontakt zu bekommen, dadurch, dass sie mich vielleicht sympathisch finden. So. Und das.
Du hast ja auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall kurz sagen, okay, dass das Bibelschulen-Cosplay hast du perfektioniert an dem Tag.
Ist
auf
so.
Jeden Fall. Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das kann ich natürlich auch nur, weil ich eine weiße Frau bin, muss man dazu sagen. Sonst hätte das nicht so gut funktioniert.
Stimmt, es war auch sehr, stimmt, es war sehr weiß. Das muss man auch ja. Immer sagen. Ich glaube, auf dieser ganzen Veranstaltung, also wirklich, das war so, es war eine ultra weiße Trauerveranstaltung.
Genau, weil es ja auch, weil sie ja rassistisch sind. So, ne? Ja. Und diese Bibel.
Erzähl kurz zu Ende, genau. Yeah. Genau, diese Bibel-Cosplay, bitte weiter.
Genau, und die haben mich direkt eingefangen, weil sie gesagt haben: Oh, als Frau alleine, wie toll, wo bist, kommst du her? Und dann habe ich halt erzählt, also habe ich nicht erzählt, was ich mache, sondern ich habe schon erzählt, mein Akzent, das merken die ja direkt, dass man aus Deutschland kommt, das ist ja immer so. Und dann habe ich erzählt, dass ich darüber berichte und dass ich hier zu Besuch bin und habe aber meinen Namen auch nicht genannt, habe nur meinen Vornamen genannt. Und die haben mich nicht losgelassen. Die haben mich 2,5 Stunden in ihrem Kreis aufgenommen, weil sie gesagt haben, mega cool, dass du hier alleine bist, wir nehmen dich direkt mit und dann hast du die ganze Erfahrung. Und ich bin direkt in diesen Sog reingezogen worden und ich bin dann nur rausgekommen, weil dann die Absperrungen ja gestürmt worden sind vor der Veranstaltung, weil die Leute so aggressiv davor geworden sind, weil sie so lange warten mussten, wo ich auch dachte, das ist Nächstenliebe, so geht ihr auf eine Trauerfeier. Mit euren Marker-Caps werden jetzt die Leute zur Seite gekickt, damit ihr auf die Veranstaltung gehen könnt. Und da habe ich mich dann irgendwann aus dem Staub gemacht und bin auch, als so eine Absperrung gestürmt wurde, bin ich einfach hinterhergegangen und dachte mir, ich muss ja weg. Die habe ich Gott sei Dank auch nicht wieder getroffen. Aber da waren die Gespräche wirklich diese Selbstbestätigung. Und das war letztes Jahr auf den Trump-Rallies, habe ich das auch so stark gemerkt. Da stand ich ja auch immer in allen Schlangen mit. Die sind ja immer alle auch so künstlich lang gemacht worden bei Trump-Rallies. Da muss man ja auch 4 Stunden vorher da sein und dann stehst du die ganze Zeit in der Schlange. Und dann sind da am Ende gar nicht so viele Leute. Und da war das auch diese Selbstbestätigung. Die Leute jubeln sich zu, die klopfen sich auf die Schulter, die machen Selfies zusammen, die feiern ihre Shirts, ihre Aussagen aus der Bibel. Dann werden Verse zitiert, dann wird da zusammen gesungen. Und das war wirklich, dass ich dachte, ich komme hier nicht gut raus. Ich komme hier einfach nicht mehr gut raus. Und dann war ich so froh, als ich dein Gesicht gesehen habe. Weil ich dachte, oh Gott, das halte ich nicht den ganzen Tag aus. Ja, das war schon heftig.
Ich habe gleichzeitig auch mit Liebe zur Bibel, die eine sehr bekannte Christfluencerin aus Deutschland ist, gesprochen, die auch sehr konservative Werte vertritt, sich selbst auch als fundamentale Christin bezeichnet. Und ich weiß,
ja, die hat mich gerade auseinander, genau, die hat irgendwie auch ein Reel über mich gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Sie hat mir unterstellt, ich würde sie rechtsextrem nennen, weil sie die Bibel liest. Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist tatsächlich so eine Abwehrhaltung von ihr sehr stark. Ja. Sie hat im Interview mit uns, als wir einmal gesprochen haben, auch gesagt, dass sie schon auch die AfD als die Partei empfindet, die die Werte vertritt, für die sie auch steht. Also das ist so, kann sie ja auch sagen, ist ja alles total okay. Und sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, dass sie das Event gar nicht auch nicht so politisch empfunden hat. Also sie war dann, allerdings hat sie auch gesagt, dass sie überrascht war über die Leute, die sich politisch geäußert haben. Also sie hat das auch kritisiert. Also
spannend,
auch da ist natürlich eine differenzierte Meinung und Haltung möglich, die man natürlich jedem zutrauen lassen muss. Der Ketzer, den ich verlinkt habe in der Story, den ich ja auch getroffen habe, der hat nichts geschrieben. Hätte mich aber mal interessiert, was er dazu sagt. Weil das passt ja nicht. Donald Trump, der sagt, nein, ich hasse meine Feinde. Und der christliche Glaube, der sagt, so halt die eine Backe hin, halt die andere Backe hin. Also ich als Atheist jetzt die kleinste Zusammenfassung, dass du so niemanden hassen sollst. Und ich meine, das ist ja nun wirklich ein christlicher Wert, auf den wir uns alle einigen können.
Ja, und das ist genauso auch die Rede von Stephen Miller. Die war ja einfach dieses...
Das war krass.
Das war super krass. Das ist ja auch ganz oft danach auseinandergenommen worden. Stephen Miller wird ja auch immer als Goebbels bezeichnet. Und ich finde, an der Rede war dieser Hass, alles daran hat
alles
mir Angst gemacht. Es hat mir wirklich, ich habe das gehört und dachte mir so, ach du Scheiße. Und ich habe mich umgeguckt nach links und rechts und so gedacht, wir haben gerade hier noch alle zusammen Holy gesungen und die Augen zugemacht und die Hände in die Höhe gehalten. Und dann kommt der Typ und macht eine aggressive Stimmung und sagt, die anderen sind nichts, wir werden die westliche Welt nach vorne stehen, die Linken sind der Teufel, sie können nichts, sie sind nichts, sie werden nie etwas sein. Und dann in dieser Aggression irgendwie zu sagen, dass sie das Gute sind und das Licht, dann dachte ich mir so, weiß ich jetzt nicht. Also so wie du das sagst, nee. Und das, ja.
Steve Miller ist im Übrigen der Deputy Chief of Staff, also der stellvertretende, wie übersetzt man das, Büroleiter?
Nee, Stabschef, sagt man, glaube ich, ja.
Stabschef von Donald Trump. Ja. Und also du meintest gerade, dass es gibt auch ein Reel im Internet, was ihn vergleicht, aber ich glaube bei TikTok war es, tatsächlich so Goebbels-Reden vergleicht, ja, mit der Rede, die er gehalten hat. Und da sind wirklich, als hätte er eine alte Goebbels-Rede abgeschrieben. So dieses, ja, wir sind der Sturm. So das einfach ist Wahnsinn, diese Redewendung. Und der hat dann dieses Schauspiel auf der Bühne, und das kannst du tatsächlich, und deswegen war es gut, dass du da bist, deswegen ist es gut, dass wir als Journalisten, also dass wir einfach da sind als Journalisten, dieses Schauspiel auf der Bühne, diese Lippen, wie der die gespitzt hat, wie der die Augen zusammengekniffen hat, und was, das spürst du nur, wenn du vor Ort bist.
Ja.
Das spürst du nur, wenn du noch nicht betäubt bist durch Holy.
Ja.
Was für eine Aggression, was für eine Aggressivität und welches Potenzial dahinter steckt. Und deswegen war es, glaube ich, sehr wichtig, dass Berichterstattende vor Ort waren.
Das glaube ich auch.
Fand ich.
Es ist immer besser, vor Ort zu sein und das wirklich mitzuerleben. Also ich finde das, also für mein eigenes Erkenntnisinteresse, viel, viel wertvoller, als einen Livestream zu gucken. Den gucke ich sachlich zu Hause, kann den ausmachen und mir einen Kaffee machen zwischendurch. Und da kommst du aus der Situation nicht raus. Und dann merkst du das noch einmal viel mehr, was das macht, und kannst nach links und rechts gucken. Ja.
Ich habe noch zwei, drei kleine Fragen, aber eine muss ich dir noch stellen. Fandest du es eigentlich auch krass, dass dieses riesige Stadion, in das 80.000 Menschen passen, auf irgendwie 14 Grad runtergekühlt wurde? Ich habe so gefroren.
Das war Wahnsinn.
In diesem Stadion?
Ja.
Das war auch so ein, ich habe dann irgendwie auch so, weil man ja hier von einem ist jetzt wirklich so, irgendwie Ossi geht zum ersten Mal in die USA und stellt fest, hier sind überall Klimaanlagen, aber ich stelle auf dieser Reise schon wieder fest, irgendwie so, es ist wirklich einfach saukalt. Ich habe irgendwie einen Pullover, der schon total mufft,
ja,
weil ich dann immer davon ausgegangen bin, das ist total warm, aber ich habe diesen einen Pullover nur fürs Flugzeug mitgenommen, ziehe den aber ständig bei Interviews an, weil es so kalt überall ist, und ich habe mich so gefragt, okay, ihr leugnet alle den Klimawandel, ich glaube, wenn man einfach eure Klimaanlagen mal kurz ausschalten
würde. Würdet ihr es alle merken, wenn ihr mal rausgehen würdet.
Also es ist wirklich richtig irre.
Ich habe mir in Washington eine Jacke gekauft. Ich hatte auch keine dabei, weil die ganze Zeit 30 Grad angesagt waren. Und dann dachte ich mir, okay, Washington 30 Grad, Los Angeles 35, Phoenix 40. Ich brauche nichts Langärmeliges. Ja,
das ist genau der gleiche Reflex bei mir auch so.
Und da habe ich auch wirklich jeden Tag diese Jacke angehabt. Also das ist ganz krass. Vor allem, danach bin ich rausgegangen, eine Dreiviertelstunde wieder durch 45 Grad zum Auto. Und danach war ich so fertig, dass ich im Auto gesessen habe und gedacht habe, ich kann heute nirgendwo mehr hinfahren. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dieser Hitzeunterschied, das ist, ja, aber ja. Ein großer Punkt zu, wie viel Müll und wie viel Plastik ich in den letzten 10 Tagen gesehen habe, wie viel Klimaanlagen, das ist so... Ja, Wahnsinn.
Wie ist denn dein Gesamteindruck vom Land? Also wie hast denn du die USA jetzt auf deiner 10-tägigen Reise wahrgenommen?
Also wenn ich mit dem Positiven anfange, habe ich vor allem ich war in Washington und in Philadelphia, habe ich so viele Menschen getroffen, die gegen Trump aufstehen. Und das Interessante ist für mich auch gewesen, dass, also als ich da war, hat sich auch mein Social-Media-Algorithmus noch mehr umgestellt und ich habe viel mehr aus der amerikanischen Blase gesehen und gesehen, wie krass auch in den sozialen Medien gegen Trump gewettert wird und Aufklärungsarbeit gemacht wird. Das ist natürlich, ne, wenn du den Algorithmus dann umschiebst und auf einmal in der MAGA-Gruppe bist, denkst du auch, es ist super viel, aber man sieht es. Und das Interessante daran ist, finde ich, dass wir international zu wenig darüber berichten. Also ich war auf sehr vielen Protestveranstaltungen und ich finde es super krass, wie gut die Demokraten organisiert sind. Die haben so eine App, die heißt Mobilize Us. Und da wird wirklich jede kleine Veranstaltung eingetragen und du kannst da dich selber anmelden und hingehen und dann die Betreuung ist super. Und da habe ich in Washington richtig viel von erlebt, auch von Nachbarschaftssachen. Und ich habe super viele angesprochen, weil überall läuft ja auch da die National Guard rum, die ja keine Handlungsbefugnis hat. Das ist ja einfach irre, wie viel Geld da einfach so verpufft, nur damit da ein paar Leute mit Maschinengewehren stehen. Und man könnte denken, sie könnten etwas tun, was sie aber gar nicht dürfen. Und in DC überall diese Schilder sind von Free DC und überall Regenbogenflaggen hängen. Und du dann vereinzelt Leute mit Trump-Hats siehst, meistens dann vom Weißen Haus oder so. Aber es ist wirklich, dass man sieht, dass das Land super politisiert ist. Jeder Uber-Fahrer hat mit mir über Trump gesprochen. Es war nirgendwo ein Problem. Alle sind super informiert gewesen und hatten dieses Gefühl von, dieses Land verändert sich, ich habe Angst und ich möchte was tun. Das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, das so zu sehen, in diesen, auch in den Organisationen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich oft auch gedacht habe, es ist oberflächlich. Ich habe in Kalifornien, war das für mich, glaube ich, sehr krass, weil da habe ich eine Trump-Familie besucht und mich die ganze Zeit gefragt, wie gehen denn die Nachbarn eigentlich damit um, dass die zu Hause so einen Trump-Altar haben? Also die hatten so einen richtigen Altar, wo eine Trump-Figur war, die Flaggen waren aufgehängt, wie so, also wie zum Beten sah das aus. Und man konnte das aber von jeder Fensterfront aus sehen und die Fahnen wehten da auch. Und da habe ich mich gefragt, wie gehst du denn damit dann um in deiner Nachbarschaft und wie machst du das? Ignorierst du das dann? Und dieser Empathieverlust, das ist ganz oft das, was mich am meisten irgendwie getriggert hat. Dass auch nichts gesagt wird, wenn dann da einer mit Trump-Hat irgendwie sitzt. Und also es hat ganz viel mit mir gemacht. Und ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, vor allem nicht als Journalistin mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Und das ist echt ein krasses Gefühl. Ja.
Das ist, eigentlich beschreibst du damit dieses, ich bin froh, wieder hier zu sein, wenn man aus den USA kommt. So einen Satz sage ich normalerweise, wenn ich aus Afghanistan komme.
Ja.
Oder wenn ich irgendwie aus dem Kriegsgebiet komme, aus der Ukraine, dann bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Aber ich glaube, es wird mir ähnlich gehen. Und es macht mich auch sehr traurig, weil dieses Land ja mal natürlich auch viel Scheiße gebaut hat, wie viele andere Länder auf der Welt auch. Und die USA einfach auch seinen Fair Share an furchtbaren Ereignissen in der Geschichte der Menschheit trägt. Aber trotzdem war es ja ein Land, was mal so hoffnungsvoll oder Hoffnung zumindest gut verkaufen konnte. Und man fand es irgendwie so toll, in dieses Land zu fahren. Das ist irgendwie weg. Das ist das, was mir aufgefallen ist bei meiner Reise jetzt, bei mehreren Reisen durch die USA. Das ist so, wie man wacht aus diesem amerikanischen Traum auf. Und man sieht jetzt eigentlich so ganz klar wirklich, woraus dieses Land besteht. Nämlich ganz stark aus Ausbeutung und Unterdrückung und Erniedrigung von seinen eigenen Bürgern. Nicht mal irgendwie im Rest der Welt, sondern die eigenen Bürgerinnen und Bürger werden ausgebeutet, unterdrückt und erniedrigt. Und das ist einfach sehr schmerzhaft zu beobachten. Und auch diese Hilflosigkeit dieser Menschen dann. Also so, ich habe so die eine Frau, habe ich gefragt, so, du zahlst doch Steuern, meinte ich zu ihr. Und sie so, ja. Dann habe ich gefragt so, ja, und was erwartest du, was ist die Gegenleistung? Was erwartest du von deiner Regierung, von deinem Land, was es für dich tut?
Ja.
Und dann sagt, dann überlegt sie, überlegt und sagt dann einfach so, wirklich knallhart, dass es mich nicht tötet.
Oh, krass. Ja.
So, und das ist so, es ist so krass.
Ja.
So, und das ist, also, weil, und ich glaube, dass immer mehr Menschen aufwachen werden in diesem Land und feststellen werden, so, ich möchte mich nicht mehr so behandeln lassen. Darum geht's, glaube ich, ganz individuell, auf kleinster Ebene. Ich möchte nicht mehr von meiner Regierung ausgegrenzt werden. Ich möchte, wenn ich eine schwarze Person bin, nicht mehr rassistisch beleidigt werden. Wenn ich ein Mensch bin aus Südamerika, aus Mittelamerika, dann möchte ich irgendwie einfach arbeiten können. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Grund, warum dieses Pendel irgendwann wieder zurückschwingen wird, weil die Menschen sagen, ich möchte mich nicht mehr bullien lassen. So.
Genau. Genau.
Das ist so, was ich in den letzten Tagen hier und wie gesagt und Monaten hier irgendwie beobachte.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass die Kräfte auch schon in der Zivilgesellschaft schon viel größer sind. Also mir wird die Frage ganz oft gestellt, warum macht denn keiner was, warum macht denn keiner was? Und es machen ja ganz viele was. Es gibt ja ganz viele Organisationen und viele Menschen, die auf die Straße gehen und sich einsetzen. Nur, dass wir zu wenig darüber reden, international, weil es natürlich viel spannender ist, in die Psyche von Trump reinzugucken. Und ich glaube, das hat auch etwas mit Berichterstattung zu tun, dass man diese Menschen zeigt, dass man zeigt, wo Zivilgesellschaft richtig gut funktioniert und dass man auch untereinander lernen kann in der Zivilgesellschaft und schaut, okay, was hat woanders funktioniert, was können wir hier auch machen? Und ich glaube, das ist ganz viel wert.
Und man muss auch so brutal sein, das ist dann eben der wirtschaftliche Teil unserer beider Beruf. Es klickt sich besser. Nachrichten ja. über Trump klickt sich besser, als würdest du eine Bürgerrechtsbewegung aus irgendwie South Carolina ein großes Porträt drüber schreiben.
Natürlich. Das
will keiner lesen.
Ja.
Oder wollen wenige Leute nur lesen. Und deswegen ist es so, auch mit dieser, auch welche Verantwortung haben KorrespondentInnen in den USA aus Deutschland? Also ich meine, wir wollten Leute interviewen, KorrespondentInnen, und wollten irgendwie Gespräche mit denen führen. Hat keiner zugesagt. Alle irgendwie hatten sie, oder viele haben abgesagt mit dem Grund, ey, dann verliere ich ja vielleicht meine Lizenz. Dass ich hier bleiben kann. Dann verliere ich vielleicht die Möglichkeit, im White House berichten zu können, wenn ich mit euch spreche. Wo ich so dachte, so, das ist krass, so früh schon einzuknicken irgendwie.
Das ist so, ja. Ich habe auch mit einem Korrespondent, den habe ich spontan, also wirklich per Zufall, vor dem Weißen Haus getroffen. Der hat da gerade ein Video aufgenommen und der hat mir genau diese Angst auch geschildert. Und gesagt, dass er gar nicht wusste, ob er heute noch reinkommt mit seinem Ausweis oder nicht. Das macht natürlich viel, auch mit diesem Gefühl, was wir beide selber beschrieben haben, dass du in das Land mit so einem mulmigen Gefühl reinfährst und dir dann überlegst, was kannst du jetzt hier machen oder nicht. Und eigentlich als Journalistin dir sagen musst, gerade deswegen musst du es machen. Aber natürlich, ja, sind diese Ängste auch berechtigt. Mhm. Also es ist, glaube ich, viel davon, ja.
Das Interessante ist, ich fliege jetzt nach Deutschland zurück und muss dann im Oktober wieder in die USA für den anderen Film, den wir machen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich habe lustigerweise, während wir beide gesprochen haben, habe ich mich selbst zensiert. Ich habe es selber schon getan, also weil ich natürlich viel drastischere Worte auch finden könnte. Aber ich wusste, ich fahre auch nochmal in die USA. Und so, also hoffentlich klappt das noch. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das ist eben die Angst, die wir haben, die nicht real ist. Ich glaube, das ist schon.
Das glaube ich auch, genau. Also die Gespräche waren unangenehm, diese Interviews, die ich führen musste, aber trotzdem ist es mir nicht verweigert worden. Und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft passiert. Ich glaube eher, dass die Visas begrenzt werden auf eine kürzere Zeit und man dann nochmal kontrolliert wird oder so. Aber ich glaube, ja, ich bin auch, ich glaube noch daran, dass diese Pressefreiheit funktioniert.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Es ist ja auch immer sehr therapeutisch, wenn man mit Leuten spricht, mit Kollegen und Kolleginnen, die das Gleiche erlebt haben. Wenn man das einmal so zusammen durchanalysiert, dann hat es was sehr Heilsames, finde ich. Und ich fühle mich jetzt wieder gestärkt für die nächsten 7 Tage, die ich hier noch verbringe. Und danke dir.
Ich wünsche dir auch ganz viele tolle Erkenntnisse. Und ja, ich gehe jetzt gleich wieder schlafen, weil mein Jetlag, der kickt sehr hart.
Dann schlaf gut.
Gut, bis dann.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.